Ich freue mich sehr, an diesem Sabbatmorgen mit euch hier sein zu dürfen. Es ist wirklich ein ganz besonderer Tag, an dem wir das Abendmahl gemeinsam feiern dürfen und eine Taufe erleben. Und dazu ist noch Sabbat. So viele Geschenke auf einmal. In den vergangenen 2 Wochen habe ich einige Gespräche geführt mit ganz unterschiedlichen Personen. Und diese Gespräche hatten etwas gemeinsam. Und zwar ging es darin um den Tod. Es ging um verschiedene Krankheiten, verschiedene persönliche Schicksale von Menschen, die damit konfrontiert waren oder sind, dass sie vielleicht nicht mehr unbegrenzt lange leben werden. Und was mir besonders auch in einem Gespräch mit einem Verwandten von mir aufgefallen ist, dass es, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, in solchen Momenten scheint mir wahrscheinlich für die meisten Menschen darum geht, man möchte nicht unvorbereitet gehen. Man möchte seinen eigenen Tod, das Lebensende möglichst gut regeln. Da geht es vielleicht darum, dass man noch festlegen will, wer soll die Nachfolge von mir in meinem Geschäft antreten? Oder was für wichtige Erfahrungen möchte ich noch weitergeben? Welche möglichen Konflikte möchte ich vielleicht noch beilegen? Wo braucht es noch ein Gespräch? Oder vielleicht auch ganz einfache Dinge wie, was passiert mit den Dingen, die ich da habe, die mir am Herzen liegen? Und so steht oft auch im Mittelpunkt von solchen Überlegungen ein Testament. Eine schriftliche Niederfassung vom Willen der Person, die mit dem Tod konfrontiert ist. Wo auch im Besonderen die Frage geregelt ist, wer soll das, was mein ist, das, was mir gehört, wenn es mich einmal nicht mehr geben sollte, wer soll das erben? Wer wird das von mir bekommen und vielleicht auch verwalten? Ein weiterer Aspekt, der immer wieder auch von Bedeutung ist, und das ist auch gut, sich diese Dinge bewusst rechtzeitig zu überlegen, in welcher Form möchte jemand, dass seine Abdankung, also die Feier, die da gefeiert wird, wie das stattfindet? Gibt es da besondere Lieder? Gibt es da besondere Personen, die da eingeladen werden sollten? Auf welche Art und Weise möchte ich, dass nach meinem Tode mir gedacht wird? Das sind alles wichtige Überlegungen und ja, je näher man diesem Ende kommt, desto mehr ist man vielleicht mit diesen Fragen konfrontiert. Und ich finde es spannend, dass wir diese Überlegungen und diesen Wunsch, den Nachlass zu regeln, auch bei Jesus Christus finden. Auch Jesus selbst hat am Ende seines Lebens sein Testament geschrieben. Sein Testament und seine Nachfolge geregelt. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir von der Bibel selbst als vom Alten und Neuen Testament sprechen. Und dabei ist es interessant, weil im Alten und im Neuen Testament, in diesen beiden Teilen der Bibel, die wir haben, ganz unterschiedliche Begriffe dafür verwendet werden. Im späteren Teil, wo wir das Leben von Jesus und seinen Jüngern und Nachfolgern lesen, das auf Griechisch geschrieben ist, wird ein Begriff verwendet, der 2 Bedeutungen hat. Zum einen ist es das Wort drückt ein Bund, ein Bündnis aus, aber es hat eben auch die Bedeutung von einem Testament, so wie wir es heute verstehen. Und zwischen diesen beiden Begriffen und auch diesen unterschiedlichen Vorstellungen gibt es große Unterschiede. Und große Unterschiede auch zwischen diesen beiden Teilen der Bibel. Auch heute spielen Bündnisse für uns eine große Rolle. Wie auch damals zur Zeit der Bibel. Was uns heute noch oft begegnet, sind Mietverträge, die stellen in gewisser Weise ein Bündnis dar. Oder es gibt auch Eheverträge mittlerweile. Und in diesen Verträgen, in diesen Bündnissen werden die gegenseitigen Rechte und auch die Pflichten geregelt. Und oft sind darin auch Klauseln enthalten, unter welchen Umständen die eine oder andere Partei von dem Vertrag zurücktreten kann. Also unter welchen Umständen auch jemandem gekündigt werden kann beispielsweise. Ein Mietvertrag ist also lösbar. Und der Bund im Alten Testament zwischen Gott und seinem Volk ist mit dem in einigen Punkten vergleichbar. Da gibt es Bundeszeichen für diejenigen, die im Volk daran teilnehmen. Das war damals die Beschneidung. Ein sichtbares Zeichen, das zeigt, ich habe teilgenommen, ich bin Teil von diesem Bündnis. Es gibt auch von Seiten Gottes ein Zeichen, diesen Regenbogen. Aber der Bund zwischen Gott und den Menschen hat auch eine Reihe von Satzungen. Bundessatzungen und Verordnungen. Da wird klargelegt, was wird von den beiden Parteien gefordert. Was sind ihre Pflichten sozusagen? Und wir finden eine ganze Reihe von solchen Anforderungen und Pflichten im Alten Testament. Und was auch darin festgelegt wird, ist, was passiert, wenn eine Partei, und in diesem Fall wissen wir natürlich, es kann nur die menschliche Partei sein, die das übertritt. Was passiert, wenn in diesem Fall die menschliche Partei den Bund bricht? Und das finden wir unter anderem in der Beschreibung von diesem Segen auf der einen Seite, aber auch von dem Fluch. Der Fluch als die Folge von der Übertretung des Gesetzes. Und natürlich nicht zuletzt beschäftigt uns bis heute die größte Konsequenz dieser Übertretung des Bundes zwischen Gott und den Menschen, der durch den Sündenfall im Garten Eden geschehen ist, nämlich die Folge davon, dass der Tod als Konsequenz für die Übertretung in unser Leben gekommen ist. Aus der Perspektive der neutestamentlichen Schreiber, im Besonderen von Paulus, aber auch beispielsweise in den Schriften von Martin Luther, die mich zu einem guten Teil zu dieser Predigt heute auch inspiriert haben. Herzlichen Dank auch für die Inspiration von einem lieben Bruder, der mir diese Quelle geschickt hat. Aus der Perspektive von Martin Luther ebenso wie Paulus ist das ein großes Dilemma. Die Tatsache, dass der Mensch offenbar nicht in der Lage dazu ist, die Anforderungen des Gesetzes zu erfüllen. Der Mensch hat seinen Teil der Abmachung nicht eingehalten. Und deshalb stehen wir alle unter dem Fluch. Unter dem Fluch der Konsequenz der Sünde. Wir alle müssen von Natur aus als Sklaven der Sünde auf dieser Welt leben. Wir sind Gefangene vom Bösen. Und wir sind, ob wir es wollen oder nicht, unweigerlich dem Tod verfallen. Im Römerbrief drückt das Paulus in Kapitel 7 auf eindrückliche Weise aus. Ihr könnt das gerne auch mit mir aufschlagen. Römer Kapitel 7, ich werde dort die Verse 21 bis 24 lesen. Römer Kapitel 7, die Verse 21 bis 24, wo Paulus dieses Dilemma folgendermaßen beschreibt. Er sagt, so finde ich nun das Gesetz, dass mir, der ich das Gute will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Ein Schicksal, das im Grunde jeden von uns betrifft und von keinem von uns gelöst werden kann. Aber genau in dieses Problem, genau in dieses unauflösliche Dilemma hinein tritt Jesus Christus. Er kommt als Mensch auf diese Welt und er als Einziger erfüllt die Anforderungen des Gesetzes. Er erfüllt bis zum Ende, bis zum Letzten dieses Bündnis zwischen den Menschen und Gott. Und zugleich nimmt er aber auch die Konsequenz für unsere Übertretung des Gesetzes auf sich. Er nimmt diesen Tod, diese Strafe, diesen Fluch auf sich und stirbt an unserer Stelle. Und so geht im Römerbrief im nächsten Vers der Satz von Paulus noch folgendermaßen weiter, wo er sagt: Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, Amen. Dank sei Gott, dass er uns durch seinen Sohn Jesus Christus von diesem Fluch der Sünde befreit hat. Und mit dem Tod von Jesus hat sich alles verändert. Diese Veränderung sehen wir sogar in unseren Bibeln, damit das mit dem Leben von Jesus ein neuer Kapitel beginnt. Es beginnt ein ganz neuer Abschnitt in der Bibel. Es ändert sich auch die Sprache und interessanterweise ändert sich auch der Begriff selbst, der jetzt für das Bündnis, für den Bund zwischen Gott und den Menschen verwendet wird. Es spiegelt sich eben darin wider, dass im Neuen Testament das gleiche Wort, das für ein Bündnis verwendet wird, auch ein Testament bezeichnet. Und so ist es mit Jesus. Jesus hat mit uns keinen Bund geschlossen, mit gegenseitigen Abmachungen, mit gegenseitigen Verpflichtungen und Rechten. Jesus hat ein Testament verfasst zu unseren Gunsten. Im Hebräerbrief wird dieser Umstand deutlich beschrieben. Ich lese dort in Hebräer Kapitel 9, die Verse 15 bis 17. Da lesen wir folgende Worte, Hebräer 9, Verse 15 bis 17. Darum ist er, Jesus, auch der Mittler des neuen Bundes oder des neuen Testamentes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Ich lese diesen Satz nochmal. Darum ist Jesus der Mittler des neuen Bundes geworden, damit durch seinen Tod, der zur Erlösung geschehen ist, durch die Übertretung, die unter dem ersten Bund geschehen sind, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Mit anderen Worten, Jesus nimmt sich durch seinen Tod dieses Problems der Übertretungen im alten Bund an. Und es heißt weiter, in Vers 16, denn wo ein Testament ist, wieder das gleiche Wort, da muss der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode. Es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Und ich möchte an dieser Stelle auch von Martin Luther aus einer seiner Predigten einen kurzen Abschnitt lesen, wo er genau diesen Umstand auf eine wunderbare Art und Weise zum Ausdruck bringt und diesen Unterschied zwischen dem Bund und dem Testament deutlich macht. Er sagt Folgendes: Testament heißt nicht ein jedes Gelübde, sondern der letzte unwiderrufliche Wille dessen, der sterben wird. Damit hinterlässt er seine Güter auf angemessene Weise und verordnet, welchen er sie zuteilen will. Sodass, wie St. Paulus im Brief an die Hebräer sagt, ein Testament durch den Tod bekräftigt werden muss und nicht gilt, solange der noch lebt, der das Testament macht. Andere Gelübde, die bei lebendigem Leib getan werden, können nämlich verhindert oder widerrufen werden. Darum heißen sie auch nicht Testamente.
Darum, wo in der Schrift Gottes Testament durch die Propheten angeführt wird, da ist mit diesem Wort den Propheten zu verstehen gegeben, dass Gott Mensch werden, sterben und auferstehen muss. Denn soll er ein Testament machen, wie er verspricht, so muss er sterben. Soll er sterben, so muss er ein Mensch sein. Mit einem Testament verhält es sich anders als mit einem Bund. Es tritt erst durch den Tod dessen in Kraft, der es verfasst hat. Und es kann nach seinem Tod auch nicht mehr verändert werden. Der Empfänger eines Erbes hat keine Möglichkeit, mit dem Verstorbenen noch über die Konditionen zu verhandeln. Er steht lediglich vor der Frage, willst du das Erbe annehmen? Aber was ist nun konkret dieser letzte Wille von Jesus? Was hat er uns hinterlassen? Man kann diesen letzten Willen von Christus auf einige wenige Dinge herunterbrechen. Während uns das Alte Testament mit seiner Vielzahl an Gesetzen und Forderungen geradezu erschlagen kann, ist das Testament von Jesus geradezu schockierend schlicht und einfach. Ich möchte die wichtigsten Punkte erwähnen. Zum Ersten regelt Jesus seine Nachfolge, indem er festhält in Matthäus 28, 19 bis 20, darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mit diesen Worten regelt Jesus seine Nachfolge und er stellt sicher, dass sein Werk weitergeht. Zum anderen setzt Jesus fest, was für eine Feier zu seinem Andenken, welche Art von Abdankungs- oder Gedenkfeier wir halten sollen. Und das ist das Abendmahl, das, was wir heute auch erleben dürfen. Ich lese hier in Lukas 22, die Verse 19 bis 20 und in 1. Korinther 11, den Vers 26. Lukas 22, 19. Und er, Jesus, nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund, das neue Testament, in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und in 1. Korinther 11, 26 lesen wir, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jesus hat also seine Gedenkfeier, die wir regelmäßig halten sollen, in seinem Testament festgelegt, als Abendmahl. Und schließlich spricht uns Jesus auch noch in ganz persönlichen Worten zu, und er mahnt uns geradezu, wie wir als Familie, als seine Kinder und Nachfolger miteinander umgehen sollen. Und auch das ist etwas, was man immer wieder auch bei Menschen erleben kann, dass wenn sie sagen, ja, geht miteinander gut um, seid lieb zueinander, streitet euch nicht. Und Jesus drückt das in folgenden Worten aus, in Johannes 13, 34 bis 35, als er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander lieb habt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus spricht uns also in seinem Testament auch zu, wie wir miteinander umgehen sollen. Und natürlich, ein ganz wichtiger Aspekt auch, ist, dass er uns dazu auffordert, unseren Vater im Himmel von ganzem Herzen zu lieben. Diese vier Dinge sind im Kern das, was er uns in seinem Testament als Willen mitgibt. Es ist nicht viel. Es ist nicht kompliziert. Es ist geradezu erschreckend wenig, was er von uns will. Und so ist der größte Teil des Testamentes von Jesus nicht damit beschäftigt, uns mitzuteilen, wie wir seinen Willen erfüllen können, sondern es geht im Wesentlichen darum, was er uns schenken und was er uns vererben möchte. Sein Vermächtnis, sein Geschenk, das er uns hinterlassen will. Und darin macht er ganz deutlich, und das ist wunderbar, dass dieses Testament von Jesus anders ist als ein rein menschliches Testament. Er macht deutlich, bei seinem Erbe gibt es keinen Grund für Streitigkeiten. Jeder kann dieses Erbe annehmen, der möchte. Und während jedes irdische Erbe begrenzt ist und deswegen gibt es oft Streitigkeiten und Konflikte, ist das, was Jesus uns vermacht, unerschöpflich. Jeder von uns ist dazu eingeladen, dieses Erbe von Christus anzunehmen. Und was Jesus uns vermachen möchte, will ich noch in einigen Worten der Heiligen Schrift zum Ausdruck bringen. Und ich lese hier beispielhaft verschiedene Aussagen aus dem Johannesevangelium und aus dem Römerbrief. Um einige wenige dieser Versprechen zu hören, die Jesus uns macht. Er sagt zum Beispiel in Johannes 10, 27 und 28: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das Geschenk des ewigen Lebens, das ist wahrscheinlich der größte Teil dieses Erbes von Jesus. Aber es gibt auch noch andere Dinge, wie in Johannes 16, 33, wo er sagt: Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er schenkt uns also auch seinen Frieden, egal unter welchen Umständen wir leben mögen. Und er sagt das in Johannes 14, 27 auch noch mit folgenden Worten: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Johannes 14, 16 bis 18 verspricht er und sagt: Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Jesus verspricht uns also neben dem ewigen Leben und dem Frieden auch noch seinen ewigen Beistand und seine Gegenwart im Heiligen Geist, in jedem Augenblick unseres Lebens. Und am Anfang des Johannesevangeliums lesen wir die wunderbaren Worte in Kapitel 1, die Verse 12 bis 13. Wie viele ihn aber aufnahmen. Und hier wird jetzt beschrieben, was uns geschenkt wird, wenn wir dieses Erbe einfach annehmen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Das hat Jesus für uns möglich gemacht, indem er uns ein Testament hinterlassen hat. Und dieses Testament ist unendlich viel stärker als jeder Bund und jedes Bündnis es jemals sein könnte, weil es nicht auflösbar ist und weil es durch den Tod von Jesus Christus selbst für alle Ewigkeit besiegelt worden ist. Und so dürfen wir heute diesen letzten Willen von Jesus erfüllen. Wir dürfen das Geschenk annehmen, das er uns in seinem Testament vermacht hat. Und wir dürfen im Abendmahl heute seinen Leib und sein Blut in uns aufnehmen. Wir dürfen daran erinnert werden, dass er uns das ewige Leben schenkt. Und zugleich haben wir am Nachmittag die wunderbare Gelegenheit, die Taufe von 5 Menschen mitzuerleben, die Ja gesagt haben zu diesem Angebot, Ja gesagt haben zu diesem Erbe und die damit den Willen Jesu erfüllen und den ganzen Himmel und uns alle in große Freude versetzen. Was für ein Wunder und was für ein Geschenk. Amen.